Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir haben das eben schon in der Anmoderation von Bruder Scheuermann gehört, sind hier auf dem Schönblick mit dem Deutschen Christlichen Technikerbund und denken an diesen drei Tagen über knifflige Texte aus der Bibel nach. Gestern schon so einen kniffligen Text betrachtet, Kampf Jakobs am Jabbok. Und auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst wird es um einen kniffligen Text gehen. Wir haben eben schon den Psalm 110 gehört. Das ist ja einer der Psalmen, den Petrus am Pfingsttag zitiert, eben in dieser Pfingstpredigt. Und aus diesem messianischen Psalm, aus diesem wunderbaren Wort habe ich uns den letzten Vers mitgebracht, weil nicht nur ich denke, dass das ein kniffliger Text ist. Also bevor ich ihn jetzt gleich vorlese oder noch ein Gebet spreche, will ich mal so zwei, drei Kommentare zum Besten geben, also vorlesen, die sich dazu geäußert haben. Also Genfer Studienbibel, die schreiben tatsächlich dann, oh, dieser Vers 7 wörtlich ist ein schwer verständlicher Text. Helmut Lampater, großer Ausleger hier aus dem Württembergischen, hat in seiner Psalmauslegung geschrieben, dieser Vers sei schwer zu verstehen, man dürfe nicht zu viel hineingeheimnissen. Schöne Formulierung. Und aus Ostpreisen, ganz fantastischer Ausleger, Rudolf Abramowski, der hat ja die Psalmauslegung des Buches des betenden Volkes geschrieben, der hat sonst wirklich ganz wunderbare Erklärungen, aber zu dem Vers schreibt er schlicht, ich verzichte darauf, ihn auszulegen. So geht es natürlich nicht. Wir wollen natürlich schauen auf diesen wunderbaren Vers, den ich jetzt so ein bisschen schon angekündigt habe, ein kniffliger Text. Ich möchte uns noch einmal den letzten Vers dieses Psalms 110 als Predigttext lesen. Da heißt es, er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Ich lese es noch einmal, er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns hier in deinem Haus, hier am Schönblick versammeln dürfen, unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Und du schenkst uns jetzt diesen nicht einfachen Vers aus dem Psalm 110. Und wir wollen uns jetzt darüber Gedanken machen in der Predigt, was es heißt, von dem Bach auf dem Wege zu trinken, was es heißt, das Haupt emporgehoben zu bekommen, Herr, was das bedeutet für unser Leben, für unsere Nachfolge, für unseren Glauben. Dass das passiert, dass wir diesen nicht einfachen Vers verstehen können, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir dein Geleit jetzt in dieser Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe Text und Predigt überschrieben mit ein messianisches Psalmwort. Ich habe vier Punkte mitgebracht, die ich uns heute Morgen sagen möchte, wo ich versuche, ein bisschen Licht in diesen kniffligen Vers hineinzubringen. Erstens möchte ich sprechen über das Leiden Jesu, denn es geht hier um das Leiden Jesu. Ich möchte zweitens sprechen über den Kampf Jesu, denn es geht hier in diesem Vers um den Kampf Jesu. Ich möchte drittens sprechen über das Gebet und das Wort Jesu und viertens über den Geist Jesu. Gestern haben wir schon gesprochen darüber, dass wenn man einen kniffligen Vers findet in der Bibel, allzumal im Alten Testament, dass dann immer eins wichtig ist, dass man diesen Text von, durch und mit Jesus versteht. Sonst bleibt es dunkel und das wollen wir genau heute tun. Wir wollen diesen Vers, er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben, von, mit, durch Jesus verstehen. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Es geht hier in diesem Vers um das Leiden Jesu. Wenn wir diesen Vers verstehen wollen, müssen wir uns ein bisschen hineinversetzen. Das werde ich jetzt bei jedem der vier Punkte tun und überlegen, was ist denn der Bach auf dem Weg? Wir müssen uns mal vorstellen, damals, vor 3000 Jahren, damaligen Israel, keine asphaltierten Straßen, Wüstenlandschaft, dreckige Wege. Da gingen sie daher, die Kaufleute, die Soldaten, die Esel, die Karren zogen halt, irgendwelche Ziegen, irgendwelche Schafen. Die urinierten auf dem Weg, da war der Dreck. Und wenn sich dann irgendwo mal eine Pfütze bildete, dann war diese Pfütze, die da war, Schmutzwasser. Das war nicht das, wie wenn man hier am Schönblick den Hahn aufdreht und da kommt dann kristallklares Wasser raus, das man trinken kann. Nein, das, wovon hier die Rede ist, wenn man darüber nachdenkt, das ist Schmutzwasser. Das ist Dreckwasser. Und von diesem Dreckwasser trinkt jemand? So ein Dreckwasser, wenn ich mit meinem Hund da vorbeigehen würde und der würde anfangen, daraus zu schlabbern, ich den abrufen würde, weil ich sage, nee, das ist nicht gut mit all dem Keimen, mit all der Verschmutzung, die da drin ist, halt, das soll er nicht trinken. Aber hier heißt es, er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Das hat mit Jesus zu tun, habe ich gerade gesagt. Und wenn wir vom Trinken Jesu sprechen, dann kommt natürlich sofort die Assoziation von dem bitteren Trank, den unser Herr und Heiland hat trinken müssen. Als er in Gethsemane ist, da betet er, Herr, nimm diesen Kelch von mir. Als die Söhne des Zebedäus ihn bitten, wir wollen in deinem Reich zur Rechten und zur Linken von dir sitzen, halt, da fragt er sie, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Es geht nicht um irgendein Gefäß, was Jesus dann ja in der Passion tatsächlich zu trinken gehabt hätte, sondern das ist ein Bild, was die Bibel hier gebraucht. Den Kelch, den unser Herr und Heiland Jesus Christus getrunken hat, das war eben so eine Dreckbrühe, wie so ein Bach auf dem Weg, wo die ganzen Keime, der ganze Schmutz drin ist. Und zwar keine Bakterien und keine Viren, die da drin sind. Das, was unser Herr und Heiland getrunken hat, das ist die Dreckbrühe, die wir alle miteinander ihm eingebrockt haben. Das ist unsere Sündensuppe. Das ist der Drecktrank, den Jesus Christus getrunken hat. Und das ist hier gemeint. Kann man nicht sagen, bisschen gewagte Auslegung, die der Pastor Latzel hier bringt. Ich werde bei jedem der Punkte immer versuchen, mich so ein bisschen theologisch abzusichern. Also wenn von eurer und ihrer Seite Kritik kommt, dass ihr wisst, na, da habt ihr das nicht nur mit mir zu tun, da sind noch andere, die dahinter stehen. Die das genauso verstanden haben, diesen schwer verständlichen Vers, das waren Luther und Melanchthon. Sie haben dann ausgelegt und gesagt, der Bach am Weg ist ein Bild für die verächtliche Stelle zum Trinken und ist genauso eben dann auf diesen Kelch hin ausgelegt. Es ist Jesus, der hier gemeint ist. Der ganze Psalm, wir haben das eben gehört, ist ein messianischer Psalm. Und er trinkt vom Bach auf dem Wege. Auf seinem Weg in diese Welt hat er die Sündensuppe ausgetrunken, die wir ihm eingebrockt haben. Und deshalb bekommt er das Haupt emporgehoben. Das ist heute Morgen ein bisschen theologisch anspruchsvoller, aber das darf ich euch zumuten, sowohl hier am Schönblick wie auch beim Deutschen Technikerbund halt. Ihr seid ja alle theologisch gebrieft, ihr seid ja schon länger im Glauben dabei. Wir alle wissen um den Christushymnus in Philipper 2, da heißt es, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und nach der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz, und dann kommt es. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Darum. Hier ist ja ein kausales Verhältnis begründet in dem Predigtvers. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Weil Christus so für uns gehandelt hat, weil er, der Sohn Gottes, bereit gewesen ist, unsere Sünde zu tragen, nochmal unsere Sündensuppe auszutrinken, deine und meine. Deshalb, darum ist er von dem lebendigen Gott, ist er vom Vater erhöht worden halt. Darum hat er ihm das Haupt emporgehoben. Das ist hier gemeint in diesem Vers, dass es hier um das Leiden Jesu geht, das er für uns erlitten hat. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Was sagt das mir? Das ist immer das eine, wenn man eine Bibelstelle versucht, theologisch zu ergründen. Die Frage, was gibt mir das? Nun, wenn das hier gemeint ist, dass es hier ums Leiden Jesu geht, dass er für mich von diesem Bach auf dem Wege getrunken hat, dass er diesen Kelch für mich getrunken hat und dann emporgehoben worden ist, dann gibt es für mich nur eins, ihm dankbar zu sein. Wir haben heute auch schon einige Loblieder gesungen und das nicht ohne Grund. Warum? Nun, weil er für uns die Schuld und Sünde getragen hat auf Golgatha. Und weil er erhöht ist, weil er beim Vater ist. Er hat meine und deine Sündensuppe getragen. Und wenn jemand unsere Schuld bezahlt, da bedanken wir uns schon im Irdischen. Also wenn wir mit jemandem essen gehen und der bezahlt die Rechnung für mich, was machen wir dann? Sag mal Dankeschön. Wie viel mehr, wenn jemand die Schuld, die uns eigentlich zum Tode führt, bezahlt hat, unsere bittere Sündensuppe getrunken hat. Aber es sagt mir auch noch ein Zweites. Wenn ich weiß, dass unser Herr und Heiland bei seinem Weg in dieser Welt die Sündensuppe trinken musste, wirklich von diesem verächtlichen Wasser, wie Luther und Melanchthon das sagen, getrunken haben, dann wird mir klar sein, dass ich, im Bild gesprochen, als sein Nachfolger, nicht nur Zeiten haben werde in meinem Leben, wo ich das klare und wunderbare Wasser trinken werde. Die sind auch da. Aber es wird als Christ für mich auch immer wieder in seiner Nachfolge stehenden Zeiten geben, wo ich eben auch Dreckbrühe trinken muss. Weil der mir vorangegangen ist, eben auch Dreckbrühe getrunken hat. So heißt es in Matthäus 16, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verlieren will, um meinetwillen, der wird es finden. Christus Nachfolge ist Leidensnachfolge. Und wenn wir bereit sind, in dieser Welt auch immer wieder den bitteren Kelch anzunehmen, der uns gegeben wird ob unserer Nachfolge, dürfen wir final wissen, er wird eines Tages unser Haupt erheben. Er wird uns dafür adeln und er wird uns dafür belohnen. Das ist das Erste, worum es geht hier in diesem messianischen Psalmwort. Es geht um das Leiden Jesu. Ein Zweites, worum es hier geht, es geht um den Kampf Jesu. Das ist ein ganz anderes Motiv. Also diese Dinge bauen jetzt nicht aufeinander auf, diese vier Punkte, die stehen vielleicht sogar so ein bisschen gegeneinander, aber so kann man es auch verstehen. Es geht hier um den Kampf Jesu. Das muss ich ein bisschen näher erläutern. Mein Großvater war sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg Soldat und hat in Verdun gekämpft. Und der hat bei uns gewohnt, bin mit ihm aufgewachsen und ich war immer sehr interessiert an allem Militärischen. Und ich habe ihn immer gefragt und erzählt und das hat mich sehr beeindruckt als junger Mensch einfach, was der alles erlebt hat von diesen Erzählungen. Und er hat eine Sache erzählt, wie er in einem Trommelfeuer in Verdun gewesen ist und er 72 Stunden in einem Loch liegen müssen, in einem Granattrichter und konnte nicht weg. Er konnte nicht zurück in den eigenen Schützengraben, weil die Engländer und Franzosen immer geschossen haben, geschossen haben, geschossen haben. 72 Stunden. Er hatte Gott sei Dank eine Flasche dabei zum Trinken, aber die hat bald nicht mehr gereicht. Er musste auch seine Notdurft unter sich verrichten in diesem Loch, aber hatte Gott sei Dank eine Pfütze dort. Es regnete auch und konnte aus dieser Pfütze trinken. Und im Kampf war ihm nichts anderes möglich, weil er da drin war als Soldat, hat er getrunken. Das Bild für einen Kampf. Wenn du im Kampf stehst, und du bist komplett gepackt, dann trinkst du eben auch das, was direkt neben dir ist, was du gerade packen kannst. Übrigens nicht nur ein Erlebnis meines Großvaters. Die Bibel erzählt eine ganz spannende Geschichte, wo genau dieses Trinken gemeint ist, dieses besondere Trinken von eben Kämpfern. Es gibt die Geschichte, wie Gideon gegen die Midianiter zieht und dann kommen dann 32.000 Mann zusammen, das Volk Israel. Dann sagt Gott, das ist zu viel. Wenn er mit den 32.000 in die Schlacht zieht, dann sahen sie hinterher wieder, ja, was sind wir für Helden, dass wir die Midianiter geschlagen haben. Du musst erst mal gucken, halt, wir müssen die aussortieren. Und da macht Gideon so eine erste Runde, sagt Gott, schick alle nach Hause, die ängstlich und verzagt sind. Das ist auch so ein tolles Bild für Mitarbeiterschaft im Reich Gottes. Ne? Nachdem er das gesagt hat, da gehen dann 22.000, also zwei Drittel direkt schon mal nach Hause. Alle mit klopfendem Herzen, die sind nicht geschickt. 10.000 bleiben übrig. Da sagt Gott trotzdem, das ist immer noch zu viel. Du musst jetzt nochmal einen ganz besonderen Test machen. Lass sie hingehen und trinken. Und dann müssen alle 10.000 Mann vor den Augen Gideons trinken. Und dann heißt es, nur die, die getrunken haben wie ein Hund, die sind geeignet, für mich in den Kampf zu ziehen. Und das sind am Ende vom Tag nur 300 Mann. Was heißt das, trinken wie ein Hund? Also von diesen 10.000 haben 9.700 wie folgt getrunken. Die sind hingegangen, die hatten hier ihren Schild, hier ihr Speer oder vielleicht auch schon ein Schwert. Und dann sind die gekommen zum Trinken und da haben die erstmal schön Schild zur Seite, Schwert zur Seite hingestellt und schön diesen hier gemacht, getrunken, schön aufgenommen. Aber für diesen Moment sind sie natürlich angreifbar. In dem Moment sind sie nicht im Kampf. Da sind sie im Ruhemodus. Da haben sie ein Stück weit entspannt. Die Waffen zur Seite gelegt. Es werden nur die 300 genommen, die trinken wie die Hunde, die hier den Schild haben, hier den Schwert und die selbst beim Trinken schlabbern wie die Hunde, mit der Zunge aufnehmen, was viel beschwerlicher ist. Aber du bist auch beim Trinken im Kampfmodus drin. Und das sind die Leute, die geschickt sind fürs Reich Gottes. Das sind die, mit denen Gott in den Krieg zieht. Die sagen, die permanent in allen Bereichen bereit sind für den Kampf. Denn wir stehen im Kampf. Nachfolge Jesu Christi ist Kampf in dieser Welt. Und zwar kein Kampf, wie wir ihn jetzt leider erleben, dann, ob das nun in Eritrea ist, ob das nun in der Ukraine ist, mit Panzern, mit Raketen und mit Flugzeugen, sondern mit einem geistlichen Kampf, aber der ein viel, 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 viel heftigerer ist. Epheser 6 lesen wir, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, damit zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen unter dem Himmel, mit dem Herrscher dieser Welt. Deshalb ergreift, heißt es, die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt und überwinden könnt, alles fällt. Und heißt es, was alles an Waffenrüstung anzulegen ist. Wir stehen im Kampf. Und auch Jesus stand im Kampf. Und er hat auch keine Pause gemacht, hat gesagt, jetzt muss ich mal während seiner Passion mal ausspannen. Nein, der war permanent im Kampf, auch wenn er sich zurückgezogen hat in seine stille Zeiten, hat er gebetet und gerungen. Wir haben eben das hohepriesterliche Gebet gehört halt, nicht? Jesus war permanent im Kampf. Er hat gekämpft gegen die Mächte der Finsternis, für uns. Und das ist gemeint eben hier mit diesem Bild. Es geht hier um den Kampf. Da können jetzt der andere dann wieder sagen, ja, der Latzel, der hat eben so eine Affinität zu allem Militärischen, deshalb packt er das hier hinein. Auch hier, ich habe ja gesagt, ich bringe immer so theologischen Leumund mit halt. Spurgeon, der diesen Psalm auslässt, diesen Vers, sagt genau das. Es geht hier um den Kampf. Dass eben nicht Platz gemacht wird und eben Halt gemacht wird, Rast gemacht wird an irgendeiner Oase, sondern das ist das, was Jesus ausmacht. Der zieht permanent weiter und deshalb muss er auch beim Weg trinken halt. Da hat er keine andere Möglichkeit, weil er eben im Kampf steht. Lukas 9 sagt Jesus, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und deshalb muss er eben auch vom Bach an dem Wege trinken, weil er im Kampf steht, aber wird für das Erledigen dieses Kampfes geadelt vom Vater. Und so auch für uns. Diese Erinnerung daran noch einmal. Wir stehen im Kampf. Viele Christen haben sich eingerichtet in einer sehr bequemen Welt. Als sei das hier die Vollendung, als sei das hier das Letzte. Und ging es nur darum, ich sage mal, so ein Wohlstandsevangelium zu leben, wo wir den lieben Gott benutzen dazu, dass wir möglichst lange gesund sind, dass unsere Kinder in der Ausbildung vorankommen halt nicht, dass die Ehe gut läuft, all die Dinge halt. Wir verkennen eins, dass es um Kampf geht. Das ist leider etwas, was auch in der deutschen evangelischen Theologie immer weiter in den Hintergrund tritt. Müssen wir unsere Gesangbücher angucken. Ganz vielen Gesangbüchern gibt es diesen Topos Kampfeslieder nicht mehr. Guck mal die Gesangbücher von vor 100 Jahren an, da war das überall drin. Nicht die militärischen Kämpfe, sondern die geistlichen Kämpfe. Und da braucht es auch Liedgut für. Wir haben heute böhmischen Brüder gesungen, die haben noch diese Lieder, Gott sei Dank, dass wir heute Morgen gesungen haben, verfasst halt. Aber in ganz vielen Gemeinden geht es nur noch um Lobpreis. Das ist wichtig, unstrittig halt. Aber da vergisst die Gemeinde Jesu Christi irgendwann, dass es auch um Kampf geht. Unser Herr und Heiland Jesus Christus hat gekämpft, hat getrunken von dem Bach auf dem Wege halt, weil er eben im Kampf war. Und das ist die Botschaft auch an uns. Wir stehen auch in dieser Welt im Kampf. Wenn du mit deiner Nachfolge es ernst meinst, dann wirst du erleben, wie dich die Mächte unter dem Himmel angreifen. An deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft halt. Wenn du es nicht spürst, dann hast du die Handbremse des Glaubens der Nachfolge ganz schön angezogen. Das ist das Zweite. Es geht um den Kampf Jesu. Ein Drittes, worum es hier geht, es geht um das Gebet und das Wort Jesu. Ist ein bisschen kompliziert. Es geht im Prinzip um die Erquickung, die Jesus bekommt. Und die findet er eben im Gebet und im Wort. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Jesus steht in diesem Kampf. Und in diesem Kampf stehend braucht auch er Erquickung. Und wenn wir denken an die Passion, vor dem schweren Weg, als er den Kelch getrunken hat, als er die Dreckbrühe unserer Sünde ausgetrunken hat, da brauchte er Erquickung. Und wie hat er das bekommen? Als er in Gethsemane war, da war ja keine Pommesbude, wo er hätte sagen können, es gibt noch mal, was weiß ich hier, einen Radler oder einen Franziskanerweizen, alkoholfrei, wo du dich noch mal stärken kannst. Nein, es gab zwei Dinge, die er bekommen hat und die er genommen hat. Das war das Gebet. Wir haben eben Teil des hohepriesterlichen Gebetes noch einmal gehört. In Gethsemane, da betet er, bis da wirklich der Schweiß wie Blut von seiner Stirn tritt. Und das Wort. Als es da ganz tief wird, Psalm 22, da nimmt er eben diesen Psalm 22 am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Wort und das Gebet, das ist das, was wir brauchen, wenn wir auf diesem schweren Weg, in diesem Kampfesweg sind, dass wir dann Erquickung haben. Wenn man die lateinische Übersetzung der Bibel, wird sehr wenig gelesen halt, weil wir ja als Theologen entweder in Urtext zurückgehen oder in Luther oder Menge oder sonst was lesen halt. Aber in der lateinischen Übersetzung dieses Verses wird das genauso geschrieben. Da heißt es von dem Torrent, das ist ein Sturzbach, ein Wildbach. Und auch das kann eben das Wasser am Wege sein, das kann auch der Bach am Wege sein. Wer schon mal in Israel weiß, der weiß, dass es in der Wüste so Wadis gibt. Das heißt, da ist über Monate gar nichts, dann gibt es Regen und dann gibt es wirklich so einen Sturzbach. Das ist auf einmal richtig so eine richtige Masse an Wasser. Da ist richtig viel da. Da kann man auch dran denken, wenn man über diesen Vers nachsinnt. Dann ist es vielleicht nicht das stehende Dreckwasser, dann ist es wirklich so lebendiges Wasser, was daherfließt halt, in Strömen, sowas gibt es. Dann ist dann 2-3 Tage lebendiges Wasser halt, nicht, und dann verrinnt dieser Bach wieder. Und da kann man auch dran denken halt, dass das hier gemeint ist, dass eben er auf dem Wege sich dort in dem Bach erfrischt hat. Und wenn ich aus dieser Perspektive auf dieses Wort schaue, den Bach so als Erquickung sehe, da denke ich immer an meinen früheren Hund. Ich hatte mal einen Schäferhund und ich war dann mit meiner Frau im Urlaub und wir sind dann auf den Berg gewandert. Und dann war es so, es war sehr heiß, wir hatten all unsere Getränke schon aufgebraucht und die hatten wir getrunken und der Hund kriegte zunehmend Probleme. Es ist ja bei Hunden so, wenn die überhitzen und dann hechelte der, es wurde immer heißer und immer heißer. Aber irgendwann bogen wir um die Ecke und dann war da so eine Almhütte, wo man einkehren konnte. Und die hatten vor der Almhütte, hatten die so einen Bach aufgestaut und dann hatten die dann so einen Brunnen, der war relativ groß, da hätten auch Pferde draus trinken können und da lief das Wasser rein und floss dann wieder ab und da war so eine Vertiefung. Und sobald der Hund das Wasser dann wahrgenommen hatte, ist er in seinem Erschöpfungszustand, war ein starkes Tier halt, ist hingegangen und hat draus getrunken. Und dann irgendwann ist er als Ganzes in den Trog reingesprungen halt, nicht? Und eben war er noch so ein bisschen schwach, ist da so ein bisschen trottend hergegangen, wo ich mir schon ein paar Gedanken gemacht hatte, wird der das denn durchhalten? Jetzt hatte er sich eben am Wasser am Weg gestärkt. Er hatte getrunken. Und jetzt stand dieser Hund ganz anders, zwar richtig nass, aber vor allem, er hatte wieder alle Energie, nicht? Das bisschen Wasser hatte ihm geholfen halt und die Erfrischung und jetzt war er wieder bereit, weiterzumachen halt. Warum erzähle ich das? Nun, für uns als Christen auf dem Weg ist es auch häufig so, dass wir so Momente kommen, wo wir richtig so erschöpft sind, wo es im Glauben so ein bisschen weniger wird, wir nicht mehr den vollen Dampf haben. Und da ist es wichtig, dass wir vom Bach auf dem Wege trinken. Und nochmal, wenn ich den Bach auf dem Wege verstehe als Wort und Gebet, dann sind es die beiden Dinge, wo wir uns stärken können, wo sich Jesus gestärkt hat und wo wir uns stärken dürfen, wo wir hingehen dürfen und können dann sagen, hey, da finde ich neu, Trost, Gnade, Hilfe, Orientierung, Erquickung, das ist ja auch so ein schönes Lutherwort halt, nicht Erquickung halt, wenn man dieses Wasser zu sich nimmt. Und das ist ja das, was wir bekommen, wenn wir hier hineingehen ins Wort. Wenn es uns nicht gut geht, dass wir dann hier Erquickung finden halt. Dass wenn wir die Hände falten und Gott bitten, auf einmal merken, hey, da kommen die Kraftzulagen halt. Und dann sind wir nicht mehr so niedergeschlagen, sondern können das Haupt emporheben. Und vielleicht ist das ja deine, ihre Situation, heute Morgen, wie ihr gekommen seid. Er hat gesagt, ja, wir fahren mal auf den Schönblick oder wir sind hier bei der Tagung vom Deutschen Christlichen Technikerbund halt, nicht. Aber man macht so, weil es dazugehört. In Wirklichkeit bin ich so ein bisschen matt geworden in meinem Glauben. Die Länge des Weges, die Härte dessen, was mir immer wieder abverlangt wird mit all den Diensten, die Frustration darüber, dass so wenig passiert in meiner Gemeinde oder in meinem Umfeld, wo ich versuche zu missionieren. Es wird alles immer schwieriger halt nicht und die Kraft geht mit der Zeit immer weiter weg. Dann ist eines wichtig, du musst trinken vom Bach auf dem Wege, von diesem Sturzbach, der neben deinem Lebensweg ist. Gott ist bei dir in seinem heiligen und lebendigen Wort. Und wenn du in sein Wort gehst, dann wird er, wir haben heute Pfingsten, durch den Geist dich neu stärken, wird er dir neue Kraft geben. Wirst du neue Kraft bekommen, dass du auffahren wirst mit Flügeln wie Adler, dass du laufen wirst und nicht matt wirst, dass du dein Haupt neu emporheben kannst. Und das ist so wichtig, dass wir das brauchen, gerade in den Anfechtungen, in denen wir in der Nachfolge stehen. Das tut der Widersacher, der macht uns immer wieder dann so, dass wir frustriert werden, dass wir Angst haben und dass uns das dann Kraft nimmt. Und dann ist es so wichtig, dass wir uns eben auf dem Bach, auf dem Weg, im Wort und Gebet stärken, dass wir hineingehen, dass wir wissen, unsere Erlösung naht. Das ist nur noch kurze Zeit. Und dann kommt der Heiland Jesus Christus wieder oder wir werden zu ihm gehen. Und da wollen wir Kraft und Mut holen aus seinem Wort, damit wir weitergehen können. Und das möchte ich dir sagen halt noch einmal für dich in deiner vielleicht etwas angefochtenen, kraftlosen Zeit, in der du jetzt bist. Neu ins Wort Gottes. Also Land auf, Land ab, wo ich hinkomme und auch in meiner eigenen Gemeinde. Jeden dritten Sonntag sage ich den Leuten immer, was Mindestmaß der Bibellese ist. Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Drunter geht's nicht. Das ist dann Minderversorgung. Sagt übrigens nicht nur Pastor Latzel, sagt ein viel größerer Pastor. Pastor Wilhelm Busch hat das genau immer gesagt als Mindestversorgung. Übrigens, Busch ist auch derjenige, der den Vers auf dieses Motiv hin auslegt. Der sagt, ja, das ist eben der Sturzbach, der neben dem Weg hergeht. Und da müssen wir uns drin kräftigen und der Christ kräftigt sich eben durch Wort und Gebet. Nochmal, zwei Kapitel, ein altes, ein neues, jeden Tag. Darunter geht es nicht. Das ist so wie der Arzt. Man kann nicht sagen, so nach dem Motto halt, ich werde immer schlanker, ich nehme immer mehr ab. Was ist es denn? Und wenn man dem dann sagt, ja, sonntags, da esse ich 3000 Kalorien, aber die Woche über, da lese ich nur Losung und Lehrtext, also im Bild gesprochen halt, na, da nehme ich immer nur so 400 Kalorien zu mir, dann ist es klar, dass es nicht weitergeht. Wir brauchen das Wort Gottes halt. Das ist unser Fundament zur Stärkung. Und dann können wir auch immer wieder in all den Anfechtungen unser Haupt emporheben. Und ein viertes und letztes, wie man diesen Vers auslegen kann, was man sehen kann im Trinken vom Bach auf dem Wege, dass es hier um den Geist Jesu geht. Ich habe das ja eben schon zweimal gesagt, halt. Dieser Vers ist der Schluss des Psalms 110, der eben in der Pfingstpredigt von Petrus zitiert wird. Und da wird klar gesagt, hier geht es um Jesus Christus, der im Kampf steht. Der ganze Psalm, das haben wir eben gehört, hat so eine Kampfesmetaphorik halt. Aber es geht eben auch das, was Gott ausgießen wird und was er tun wird. Denn, das wissen Sie, die in der Bibel zu Hause sind, das Wasser ist in der Bibel immer wieder ein Bild für den Heiligen Geist. Das lebendige Wasser wird immer wieder gebraucht als Bild für den Heiligen Geist. Sie kennen die Geschichte alle, Johannes 4 von der Samaritanerin, wo sie ihn dann bittet, ihm Wasser zu geben. Er sagt halt, wo er sie bittet, ihr Wasser zu geben, sagt, wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, du bätest ihn, lebendiges Wasser zu geben. Das ist so ein Terminus technicus in der Bibel, immer wieder für den Heiligen Geist halt. Und das ist eben auch das, was Gott getan hat. Er hat eben seinen Geist ausgegossen in diese Welt. Wir haben Pfingsten, dass wir von diesem Geist die Kraft kriegen, eben das Haupt zu erheben. Also Sacharja 14 heißt es, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen, die andere Hälfte zum Meer gegen Abend und es wird während des Sommers und des Winters, das ist eben gemeint hier in Sacharja, die Ausgießung des Heiligen Geistes oder Jesaja 44, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf die Dürre, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Also es geht um den Geist Jesu Christi, das heißt, von diesem Geist müssen wir nehmen. So wie der Mensch im Körperlichen, im Leiblichen H2O braucht, also das Wasser, und zwar als Grundlage des Lebens, das muss ich euch und Ihnen nicht erklären, halt. Ihr seid naturwissenschaftlich, gerade die vom Deutschen Technikerbund, viel besser gebildet als ich, halt. Aber Wasser ist das Grundelement unseres Körpers. Halt. Also ein Säugling besteht zu 80% aus Wasser, ein Erwachsener aus 70% und ein Greis immerhin noch zu 60%, zwei Drittel nur Wasser. Unser Gehirn und unser Blut zu 90%, die Leber zu 80%, das wissen wir alle. Wenn wir nicht genug trinken, gerade die älteren Geschwister unter uns, was dann mit uns passiert halt. Wir brauchen Wasser. Der Körper braucht Wasser. Und genauso braucht der geistliche Mensch Wasser, und zwar lebendiges Wasser. Er braucht den Heiligen Geist. Eben gesungen, komm du Geist der Wahrheit. Das ist so wichtig, dass wir immer wieder Geist brauchen. Und hier geht es eben um den Geist Jesu. Wie gesagt, das sagt Petrus schon in der Pfingstpredigt. Ja, wie kriegen wir den Geist Jesu Christi? Jetzt sind wir wieder beim dritten Punkt. Da können wir nur drum bitten, da können wir nur drum beten und ins Wort gehen. Das hier ist der Kanal, durch den Gott uns den Heiligen Geist gibt. Und wir dürfen ihn bitten im Gebet, dass er ihn uns schenkt. Und das ist so wichtig, dass wir Heiligen Geist immer wieder in uns haben. Dass wir gefüllt sind nicht mit dem alten Adam, der uns alles Mögliche einredet, der uns immer wieder Angst macht, der uns immer wieder bindet in diese Welt und immer wieder schauen lässt auf all das Irdische. Nein, wir brauchen immer wieder den Geist Gottes. Das ist ja so ein Kampf in uns. Das nennt die Bibel die Heiligung halt nicht. Der alte Adam bleibt bei in uns drin halt bis zur letzten Sekunde unseres Lebens hier, bis zum letzten Tag unseres Lebens halt. Aber wenn wir wiedergeboren sind, haben wir den Heiligen Geist bekommen halt. Und wir müssen trinken vom Bach des Lebens. Da müssen wir uns immer wieder stärken, weil dann werden wir unser Haupt emporheben. Und wenn wir uns nicht stärken lassen, nicht den Heiligen Geist uns ausrichten lassen, dann wird der geistliche Mensch in uns immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner halt. Er wird immer mehr geschädigt. Und das ist das, was wir tun sollen. Und das ist die letzte Aufforderung, der letzte Wunsch an euch, die ihr heute hier seid, halt an diesem Pfingsttag 2023. Dass ihr immer wieder trinkt vom Bach auf dem Wege, dass ihr durch den Heiligen Geist euch das Haupt emporheben lasst, dass ihr immer wieder bereit seid, in die Heiligung hineinzugehen, Buße zu tun, dass der alte Adam kleiner wird und dass der Heilige Geist in euch wächst. 4 Punkte, worum es hier in diesem nicht einfachen messianischen Psalmwort geht. Es geht um das Leiden Jesu, es geht um den Kampf Jesu, es geht um das Gebet und das Wort Jesu und es geht um den Geist Jesu. Jetzt können Sie hinterher zu mir kommen und können fragen, ja, was ist denn jetzt richtig? Der 1., der 2., der 3., der 4. Punkt war die Auslegung Luthers, die von Spurgeon, von Busch. Was ist denn jetzt die richtige? Sage ich, da wo Gott dich angesprochen hat durch seinen Geist, das ist die richtige. Es kann ja sein, du hast jetzt hier gerade gesessen und bist dem so gefolgt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ja, das hat eine gewisse Evidenz, was hier gesagt wurde, aber mir bedeutet es nicht ganz so viel. Aber der eine Punkt, den ich jetzt gehört habe, das ist es für mich. Da muss ich nochmal dankbar neu sein für das Leiden und Sterben Jesu Christi. Da muss ich mich nochmal neu zurüsten lassen für meinen Kampf. Da muss ich selbst nochmal in das Gebet, in das Wort. Da muss ich nochmal neu um den Heiligen Geist bitten. Das, was du erkannt hast aus dieser Predigt, an einem der 4 Punkte, das ist für dich wichtig. Und wenn es alle 4 Punkte sind, auch in Ordnung, gar kein Thema. Das ist wie so beim Buffet hier, beim Schönblick halt. Da hat man so viele Dinge, da kann man sich von jedem etwas nehmen oder auch nur von einem halt. Das ist gar keine Frage. Und so darfst du auch gucken. Das, was Gott dir in dieser Predigt gesagt hat, aus und durch diesem messianischen Psalmwort, das darfst du nicht, das sollst du mitnehmen und das sollst du bedenken und da sollst du in der nächsten Zeit dein Leben, dein Glauben und deine Nachfolge nach ausrichten. Noch einmal möchte ich uns diesen wunderbaren, aber nicht einfachen Vers zurufen. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.